Ich werde über solche Fische heute sprechen. Nein, es sind eigentlich keine Fische, Säugetiere. Aber das Thema von heute heißt Not lehrt beten. Ihr wisst, das ist ja ein Sprichwort, Not lehrt beten. Aber ich muss euch sagen, das ist die eine Möglichkeit. Man könnte genauso gut die Gegenrichtung machen, nämlich Not lehrt fluchen. Und für beide Reaktionen lassen sich genügend Beispiele finden, schon in der Bibel. Denke zum Beispiel an die beiden Verbrecher, der eine rechts und der andere links von Jesus, als er gekreuzigt wurde. Was machten sie in ihrer Not? Der eine flehte Jesus um Hilfe an und bekam sie dann auch. Und der andere, der machte sich noch lustig in seiner ausweglosen Situation kurz vor seinem Tod. Hat er sich lustig gemacht und hat geflucht. Not lehrt beten oder fluchen. Not macht keinen Menschen automatisch zum Beter. Der deutsche Schriftsteller Wolfgang Borchert, er wurde berühmt durch sein Theaterstück. Wie heißt es? Draußen vor der Tür, jawohl, genau. Borchert, er war damals 26 Jahre alt, als er dieses Stück geschrieben hat. Er kam mit einem schweren Lungenleiden aus dem Zweiten Weltkrieg zurück. Sein Werk ist durchzogen von Angst und Warnungen davor, dass so etwas wieder geschehen könnte, nämlich die Hölle eines solchen Krieges. Und die Hölle findet bis heute eigentlich statt. Und dieser Borchert durchleidet diesen Krieg, diesen Zweiten Weltkrieg noch einmal und erwähnt sich in beschwörender Klage gegen Gott. Und in der Gestalt des Soldaten Beckmann stellt Borchert die Frage nach dem lieben Gott. Wir haben dich gesucht, Gott, in jeder Ruine, in jedem Granattrichter, in jeder Nacht. Wir haben nach dir gerufen, Gott. Wir haben nach dir gebrüllt, geweint, geflucht. Wo warst du da, lieber Gott? Und Borchert meint, er war nicht da. Der liebe Gott ist eine Täuschung, eine Fata Morgana, eine Illusion. Aber ein anderes Beispiel. In seinem 1943 geschriebenen Erlebnisbericht, es war, als sängen die Engel. Kennt ihr dieses Buch? Spannend. Wer möchte es gerne lesen? Die Dame bekommt's. Ich bin großzügig heute. Dieser James Whittaker beschreibt in diesem Buch die wundersame Rettung einer Fliegerbesatzung. Nach einer Notwasserung werden 7 der 8 Männer 21 Tage später lebend aus dem Pazifischen Ozean geborgen. Sie hatten nur 3 Schlauchboote nach 21 Tagen. Und dieser Whittaker beschreibt, wie das gelaufen ist, diese 21 Tage. Zwischen Wahnvorstellungen, Todesängste, Hoffnungslosigkeit. Und dieser Whittaker war nicht gläubig. Aber hier, in diesen 21 Tagen, kam der Glaube. Und er hat gebetet. Und durch das Gebet fand er neue Kraft. Und er glaubte wieder alle Vernunft für Rettung oder Anrettung. Und nach 21 Tagen kam Rettung. Das ist gewaltig. Not lehrt beten. Aber liebe Freunde, angenommen, wir gehören zu den Menschen, die in der Not nicht fluchen, sondern beten. Sind wir besser dran als die anderen? Wird unsere Not dadurch gelindert oder gar aufgehoben? Ich rede jetzt nicht von der psychologischen Wirkung des Gebets im Sinne des positiven Denkens. Der eine meditiert, der andere betet und wird dadurch ein bisschen ruhiger und so weiter. Nein, das meine ich nicht, sondern die Frage, hört Gott Notgebete? Um das geht es mir. Und dahinter steckt dann auch noch die Frage, will er Notgebete erhören und vor allem kann er sie erhören? Und das zweite Kapitel des Jona-Buches wird uns darauf eine aufschlussreiche Antwort geben. Ich lese Jona 2, die Verse 1 bis 11 aus der Luther-Übersetzung. Da heißt es, hört gut zu. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Wie Karfreitag und Ostern. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir, ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich, aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel, die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen, meine Gelübde will ich erfüllen dem Herrn, der mir geholfen hat. Und der Herr sprach zu dem Fisch und der spie Jona aus ans Land. Amen. Die Frage noch einmal, hört Gott Notgebete? Ich habe heute 4 Punkte anstatt die normalen 3, darum geht es auch heute ein bisschen länger. Der erste Punkt, großer Fisch, Gott vermag alles. Liebe Freunde, Jonas Notgebet wird eingerahmt von 2, man könnte schon fast sagen, lapidaren Feststellungen. Nämlich, der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und der Herr sprach zu dem Fisch und der spie Jona aus ans Land. Liebe Leute, das steht da drin. Versteht ihr? Ja, diese beiden Aussagen haben viel Spott und Belustigung ausgelöst. Und in den Augen vieler Menschen haben sie die Glaubwürdigkeit des biblischen Textes arg ramponiert. Und deshalb müssen wir, bevor wir überhaupt weitermachen, uns einmal mit diesem großen Fisch beschäftigen. Ja, haben wir es hier mit einem Märchen zu tun? Oder einer Fabel? Oder haben wir es hier mit einem glaubwürdigen Bericht zu tun? Und erstmals müssen wir mal klären, von welchem Fisch hier die Rede ist in der Bibel. Im hebräischen Urtext steht nämlich nichts von einem Wal. Das ist ein Walfisch. Da steht nur dieses Wort Dag, D-A-G. Und Dag bezeichnet im Hebräischen einfach einen Fisch. Und dieser Dag ist ein Dag Gadol. Das heißt, ein großer Fisch. Ganz einfach. Jetzt könnt ihr schon Hebräisch. Dag Gadol. Also, der Bartenwal, der scheidet schon mal aus. Der kann es schon mal nicht sein. Denn dieses Tier kann ja wegen seiner Barten, also das hat, dieser Fisch hat keine Zähne, sondern Barten, das sind so Hornplatten im Oberkiefer. Und mit diesem, mit diesem Oberkiefer, mit diesem Barten werden kleine Fische oder Krill gefiltert. Und von dem ernährt sich dieses Tier. Also der Bartenwal verzehrt nur kleine Tiere, ganz sicher keinen Menschen. Und so dünn war der Jona nicht. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Man könnte zum Beispiel an einen Schwertwal denken. Das sind diese putzigen Tierchen da. Dem Orca Gladiator oder auch Killerwal genannt. Diese Raubfischart wird bis zu 10 Meter lang und 7 Tonnen schwer. Und er hat entsprechende Fressgewohnheiten. Der Naturforscher Bernhard Cimek hat über den Schwertwal, über diesen Killerwal geschrieben, kleine Wale und Seehunde verschlingt der Schwertwal unzerkleinert. Ein dänischer Walforscher fand im Vormagen eines Schwertwales, hör gut zu, die Überreste von 13 Schweinwalen, die sind verwandt mit Delfinen, die werden bis 1,5 Meter groß, also 13 Stück, oder? Und 14 Seehunden, wobei Seehunde bis 1,7 Meter groß werden und 150 Kilogramm schwer. Guten Appetit, kann ich hier nur sagen. Ein weiterer Kandidat für unseren großen Fisch wäre der Pottwal. Dieser Raubfisch kann bis zu 30 Meter lang werden. Und im Magen eines solchen Pottwals wurde ein Tintenfisch gefunden. Dieses Viech war 10 Meter lang und 186 Kilogramm schwer. Und so viel hatte Jona ganz bestimmt nicht auf der Waage. Und dieser Tintenfisch war noch vollkommen erhalten, als man den Magen des Pottwals öffnete. Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen. Man könnte auch noch auf den weißen Hai eingehen oder den Blauhai. Beides Tiere, die einen Menschen mit einem Schluck verschlingen könnten. Aber angenommen, liebe Freunde, ein solcher Fisch hätte den Jona im Mittelmeer aufgeschnappt, hätte der Prophet Jona das überleben können. 3 Tage. Hätte er das überleben können. Jetzt kann ich euch natürlich fragen, kann es sein, dass das Volk Israel trockenen Fußes durchs Rote Meer ging? Oder kann es sein, dass Jesus bei der Hochzeit in Kana Wasser zu Wein machte? Oder kann das sein, dass ein Toter wieder lebendig wird und aufersteht? Ja, wenn Gott wirklich Gott ist, darauf kommt es mir an, wenn Gott wirklich allmächtig und souverän ist, dann kann ein nüchtern denkender Mensch diese Geschehnisse gut akzeptieren. Ich habe überhaupt keine Probleme. Ich kann das akzeptieren. Wenn Gott Gott ist, dann kann er es. Aber wenn Gott nicht Gott ist, dann wollen wir das Glaubensbekenntnis nie mehr aussprechen. Dann bleib doch am Sonntag lieber zu Hause. Oder? Wenn Gott nicht Gott ist. Und ich will nebenbei noch andeuten, auch aus der jüngeren Vergangenheit, zum Beispiel aus dem Jahre 1968, liegen einige Berichte vor von Seeleuten, welche man aus dem Magen großer Fische tatsächlich herausholte. Professor Dr. 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 Wilder Smith, ein Naturwissenschaftler, der berichte von einem solchen Fall, für den liegt sogar eine eidesstattliche Erklärung vor, nämlich des Arztes, des Betroffenen selbst und der Zeugen. Und dieser Smith berichtet, ein Matrose war beim Jagen von Walen ins Meer gestürzt. Alle dachten, er wäre ertrunken. Und dann später, als die Seeleute einen gefangenen Wal aufschlitzten, fanden sie zum Entsetzen. Erst sahen sie nur einen Schuh, der an die Magenwand drückte, fanden sie ihren vermissten Kollegen.
Und Professor Smith zitiert aus dem Bericht, und das lese ich vor, der Mann lag bewusstlos da, lebte aber noch. Seine Haut war gelb, seine Ohren und Augen waren sehr stark angegriffen. Als er nach einiger Zeit zu sich kam, war er wahnsinnig. Aber nach einigen Monaten genas er und auf Wunsch anderer gab er eine eidesstattliche Erklärung über seine schrecklichen Erlebnisse. Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen. Ich will nur festhalten, es gibt Fische, die einen Menschen unzerkleinert fressen können. Wenn Gott allmächtig ist, dann kann er dem Jona in einem solchen Fall das Leben erhalten. Und es liegen Berichte vor, wo Menschen lebend aus dem Leib eines solchen Monsters wieder herauskamen. Und ich möchte noch einmal daran erinnern, Gott verlangt von dir nicht, du sollst glauben, dass der Jona den Fisch verschlungen hatte. Hast du das verstanden, was ich jetzt gesagt habe? Das wäre absurd. Die Bibel verlangt von uns nicht einen Klamottenglauben oder Science Fiction. Aber die Bibel beschreibt eigentlich sehr nüchtern, dass der lebendige Gott souverän mit seiner Schöpfung umgehen kann. Und die entscheidende Frage ist doch, kann Gott in unseren Weltzusammenhang eingreifen? Wenn nicht, dann spar dir deine Notgebete. Dann höre auf, dir etwas vorzuspielen. Aber wenn das stimmt, wenn uns in diesen Zeilen ein echtes Geschehen berichtet wird, dann kann Gott nicht nur Notgebete hören, sondern er kann sie auch beantworten. Gott vermag alles. Und daraus folgt das Zweite. Große Angst. Ich darf in meine Not hinausschreien. Und das können wir von Jona lernen. Als das Wasser ihn im wahrsten Sinne des Wortes bis zum Halse steht, also sogar darüber, oder? Da tut sich dieser Jona keinen Zwang an, da schreit er los, da brüllt er. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, ich schrie aus dem Rachen des Todes. Endlich mit dem Beginn der Flucht hatte Jona den Kontakt zu Gott abgebrochen. Aber jetzt endlich schreit er wieder. Endlich fängt er an zu beten. Als die Wellen ihm bis an die Kehle gingen, da zerbricht sein Stolz und sein Widerstand gegen Gott. Liebe Freunde, der harte Panzer, den wir uns bisweilen gegenüber Gott zulegen, der muss erst einmal aufgeknackt werden, damit Gottes Liebe und Trost in unser Herz hinein kann. Auch wenn wir schlechte Karten haben, auch wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe, ich darf so kommen, wie ich bin, egal wie meine Vorgeschichte aussieht. Und bedenke bitte, Jona hatte erst gerade den Bruch mit Gott vollzogen. Er hatte erst gerade die Leinen gekappt. Er hatte gerade erst die Gefolgschaft gegenüber Gott gekündigt und er ging in die andere Richtung. Manche Menschen sagen, ich höre es immer wieder, ja, ich habe mir die Sache selbst eingebrockt, darum muss ich jetzt meine Suppe selbst auslöffeln. Da frage ich mich, ja, kannst du die Suppe wirklich selbst auslöffeln? Und warum machst du das? Glaub mir, man muss nicht zuerst ein dickes Glaubenskonto angespart haben, um mit seiner Not zu Gott kommen zu dürfen. Das muss man nicht. Jona ist in diesem Augenblick ganz weit von Gott entfernt als wahrscheinlich je zuvor in seinem Leben. Und doch an diesem Tiefpunkt findet er zurück. Spät, aber nicht zu spät, lebendig begraben in diesem Tier, klingt doch schon ein dankbarer Ton durch sein Gebet hindurch. Und weil Jona hier mal kapiert, dass er lebt, ist schon ein gewaltiges Wunder. Aber er kapiert auch, das ist kein Zufall. Gott, zu dem ich geschrien habe, hat rettend eingegriffen. Er wird die Sache zu einem guten Ende bringen. Wir merken also, Gott hört Notgebete. Und wenn wir beten, dass Gott uns eine Wohnung schenkt, dann kann und will er das auch erhören. Ein dritter Punkt. Große Ehrfurcht. Ich muss Gott anerkennen. Ehrfurcht vor Gott, diese Melodie zieht sich durchs ganze Gebet des Jona hindurch. Wie er ihn schon anredet. Herr, sagt er. Hier steht im hebräischen Kontext Gottes Eigenname, der Hoheitsname, mit dem sich Gott selbst vorgestellt hat. Herr, mit dem er seine Macht, seine Hoheit, seine Fürsorge deutlich macht. Viermal steht im Gebet von Jona dieses Wort Herr, Jahwe, Jahwe, griechisch Kyrios, Herr. Und am Ende des 7. Verses kommt dieses Bekenntnis. Du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Jona weiß also, zu wem er betet. Herr, mein Gott. Er anerkennt, und das heißt, er anerkennt auch Gottes Macht. Jona weiß, selbst die Naturmächte, die mich jetzt das Fürchten lehren, selbst die Winde und die Wellen sind unter der Hand Gottes, unter der Kontrolle des lebendigen Gottes. Und im Vers 4 steht, du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben, alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Jona weiß, ich bin nicht in der Hand eines mächtigen Schicksals oder der Sterne, sondern Gott hat immer noch die Kontrolle. Er ist immer noch da. Wie tröstlich zu wissen, Gott hat die Verfügungsgewalt über meine Not. Er ist stärker als meine Not. Das ist das Dritte. Ich muss Gott anerkennen. Wisst ihr, es gibt Notgebete, das sind keine Gebete. Das sind Anklagereden. So als könnten wir Gott vor unseren Thron ziehen und ihm mal gehörig die Leviten lesen. Wie oft hört man das? Da geraten Menschen in eine Notlage. Menschen, die sich vorher keinen Deut um Gott gekümmert haben. Sie haben sein Wort nie gelesen, es nie akzeptiert. Sie haben seine Gebote nicht geachtet. Sie haben seinen Feiertag nicht geheiligt. Aber im Augenblick der Not stehen sie dann da mit ihrer Anklage vor Gott, dem sie nie gedient haben. So als hätten sie einen Anspruch darauf, dass Gott sie davor doch zumindest bewahren müsste. Diese Anklagehaltung ist uns nicht erlaubt. Aber wir dürfen Gott unsere Not rausschreien. Wir dürfen und sollen Gott auch sagen, was wir nicht verstehen an seinem Weg. Das dürfen wir. Jona hat das gelernt. Er hat das gelernt, dass er es mit einem lebendigen Gott zu tun hat. Und so redet er ihn an, mein Herr. So anerkennt er Gottes Macht. Bei Jona gehört aber auch noch dazu, dass er seine Schuld einsieht, dass er seinen Irrweg einsieht. Damit wir aber uns hier richtig verstehen, nicht jede Not, in die wir hineingeraten, ist Ergebnis unserer Schuld. Nicht jede Not. Aber bei Jona war das der Fall. Und Jona muss das zugeben, ja Gott, du hast recht, ich liege verkehrt. Und er sagt dann im Vers 9, die sich halten an das Nichtige, verlieren ihre Gnade. Das heißt, sie trennen sich von Gott. Und das hatte Jona getan. Er wollte sein Lebensschiff selber steuern. Er hat sich verlassen auf Nichtiges. Und jetzt kapiert er das. Gott, du hast recht, ich habe Schuld. Und dann kommt sein Notgebet und Gott kann und Jona darf das rausschreien. Aber er muss Gott anerkennen. Und wenn wir das tun, dann werden wir die ganz große Entdeckung machen, nämlich Gott kann nicht nur, sondern Gott will auch. Das ist jetzt der vierte Punkt. Große Gnade. Gott will mich. Liebe Freunde, das ist ja der große Unterschied zum Notarzt. Der Notarzt, der kommt, der macht seinen Job. Ich arbeite ja im Kantonsspital, also am Universitätsspital in Basel. Gleich neben Rettungssanität, da gibt es immer los, oder? Kommt der Notarzt. Aber wenn der Notarzt kommt, dann hoffen wir doch, dass er bald wieder geht. Dann ist es erledigt. Dann sind wir froh, wenn er wieder geht. Dann ist die Sache in Ordnung. Aber ich muss auch sagen, Gott ist kein Notarzt, sondern Gott will bei uns, bei dir bleiben. Er will eine dauerhafte Lebensbeziehung zu uns anfangen. Und das hat Jona kapiert. Er sagt nämlich, ich aber will mit Dank dir Opfer bringen, meine Gelübde will ich erfüllen dem Herrn, der mir geholfen hat. Jona verspricht keinen Kuhhandel. Er sagt zu Gott nicht, also Herr, wenn du mich hier aus diesem Fisch rausbringst, dann werde ich ab und zu mal was spenden, ein bisschen öfter zum Gottesdienst gehen, aber dafür bringst du mich hier raus. Eine Hand wäscht die andere. Ihr kennt das, oder? Das macht Jona nicht, sondern wenn wir genau hinschauen, was hier steht, dann wird deutlich, Jona will sein ganzes Leben wieder unter die Führung und Schutz Gottes stellen. Jona will sich wieder persönlich diesem Herrn hingeben. Er ist zu Konsequenzen bereit. Er gebraucht Gott nicht als Mittel zum Zweck, so wie ein Regenschirm, den man aufspannt, wenn man ihn braucht. Aber wenn es dann nicht mehr regnet, dann stellt man diesen Schirm in die Ecke. Eben nicht. Das macht Jona nicht. Er macht es nicht wie die 9 Aussätzigen. Sie wollen Jesus als den Wunderdoktor und dann werden sie gesund und dann brauchen sie ihn nicht mehr. Schade. Er hätte ihnen so viel mehr zu geben gehabt. Wilhelm Busch. Kennt ihr Wilhelm Busch? Also ich meine nicht diesen mit Max Moritz, sondern Pfarrer und Evangelist, der hat ja viele Bücher geschrieben, unter anderem dieses Buch Jesus unser Schicksal, das ist ganz neu, dieses Buch da, noch nie gelesen. Wer kennt dieses Buch, wer hat es schon gelesen? Oh, recht viele. Frage, wer hat es noch nicht gelesen? Wer möchte es gerne lesen? Keiner. Es ist wie ein Krimi. Ich kann euch garantieren, wenn ihr hier anfängt, dann wird es spät. Du willst es lesen. Du bekommst es. Und du gibst es weiter. Alles klar. Jona? Nein, Wilhelm Busch. Er beschreibt, dass er als junger Seelsorger, als Pfarrer in ein Krankenhaus gerufen wurde zu einem Mann, der im Sterben lag. Und die Frau des Sterbenden war völlig am Boden zerstört und rief Busch zu, schnell, schnell, mein Mann stirbt, geben Sie ihm wenigstens noch das Abendmahl. Dann feiern Sie das Abendmahl. Der Kranke kann sich kaum aufrichten. Die Frau sitzt zitternd daneben und Pfarrer Busch betet mit den beiden und gibt dann dem Kranken das Abendmahl. Dann verlässt Pfarrer Busch den Raum, damit die Frau noch in Ruhe Abschied nehmen kann von ihrem Mann. Und nach einer halben Stunde will Busch noch einmal nach dem Sterbenden sehen und er traut seinen Augen nicht. Warum? Der Mann sitzt aufrecht im Bett und ruft Pfarrer Busch zu: Herr Pfarrer, es geht mir wieder besser. Und Busch kann es fast nicht glauben, dafür hat er ja gebetet, oder? Er kann es fast nicht glauben, aber er freut sich da mit diesem Mann, auch mit dieser Frau, und er sagt zu ihm, zu diesem Mann: Als sie eben an den Pforten des Todes standen, da haben wir zu Jesus gebetet. Und er hat sie herausgerissen aus der Not. Halten Sie jetzt an diesem Herrn fest und bleiben Sie bei ihm. Liebe Leute, die Geschichte ist noch nicht fertig. Der Mann antwortet auf das, was Pfarrer Busch gesagt hat, mit einem Grinsen und sagt zu ihm: Ach, das alles brauche ich doch jetzt nicht mehr, Herr Pfarrer. Ich bin doch wieder gesund. Ich bin doch wieder über dem Berg. Und währenddem er das sagte, greift er sich ans Herz, sinkt zurück ins Kissen und war tot. Liebe Freunde, oft ist Gott gnädig, dass er uns die äußere Last wegnimmt, aber er lässt uns nie als Mittel zum Zweck missbrauchen. Das ist ein dramatisches Beispiel, was ich hier gesagt habe, aber es prägt uns ein: Gott lässt sich nicht zu einem Notnagel abstellen. Gott will uns nicht nur einfach helfen und sich dann wieder zurückziehen, sondern Gott will mich. Er will dich. Weil nur so meine allergrößte Not beseitigt werden kann, nämlich meine Abtrennung von Gott. Das ist die größte Not bei uns Menschen. Was hätte es dann dem Jona gebracht, wenn er zwar aus dem Fisch herausgekommen wäre, aber dann ohne Gott weitergelebt hätte, als sei überhaupt nichts geschehen? Er wäre doch am Ende gestorben und doch für ewig verloren. Gott ist gnädig, dass er uns eben auch die äußere Last wegnimmt, aber er lässt sich nicht missbrauchen, weil uns das im Letzten nichts hilft. Wenn ich gesund werde als Kranker, aber ohne Vergebung von Jesus weiterlebe, bringt mir das am Ende nichts. Ich komme zum Schluss. Ich möchte euch fragen: Hört Gott Notgebärde? Ich möchte dazu nur etwas sagen. Tausendmal ja. Gott hört Notgebete. Ich möchte dich bitten, nimm das als Ergebnis heute nach Hause. Gott erhört Notgebete. Präge dir das ein. Schreibe es auf. Und vor allem probiere es auch aus. Und vielleicht war ja das heute Morgen auch bei dir diese Frage: Hat es denn einen Zweck, an Gott zu glauben? Gibt es in deinem Leben eine Situation, wo dir das genau auf den Nägeln brennt, mit der du nicht fertig wirst, eine bestimmte Sache? Und du hast dich gefragt, ja, hat es denn überhaupt einen Zweck, wegen dieser Angelegenheit zu beten, überhaupt anfangen zu beten? Und das ist die Antwort, die bei Jona belegt wird: Gott kann alles, Gott ist größer und ich darf in meine Not hinschreien. Er wartet darauf, aber er erwartet auch eine bestimmte Haltung. Ich muss ihn anerkennen. Und wenn du das tust, dann wirst du staunend entdecken: Gott will mir nicht nur aus der Ferne helfen, sondern Gott will mich. Und vielleicht will er mich gerade aus dieser Not herausziehen. Auch wenn ich ihn in der Vergangenheit enttäuscht habe, verachtet habe, so zeigt doch dieser Bericht von Jona, Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Oder dritten Chance. Bei mir waren es sicher 15 Chancen. Aber Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Und als der Prophet Jona wieder aus dem großen Fisch herauskam, da gibt ihm Gott seinen alten Auftrag noch einmal. Und dieser Auftrag heißt, Jona, mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive, sei du jetzt mein Bote. Liebe Freunde, Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Wohl dem, der diese Chance ergreift. Amen.